SWR 2 Forum.
25 Jahre nach Srebrenica, der verleugnete Völkermord. Mein Name ist Klaus Heinrich. Es werden an diesem Samstag deutlich weniger Menschen als sonst auf dem Friedhof der Gedenkstätte Potocari zusammenkommen. Corona-bedingt werden, anders als in den Vorjahren, diesmal wohl nicht wieder zehntausende Muslime in der glühenden Mittagshitze die Überreste ihrer ermordeten Angehörigen beerdigen oder betrauern können. Doch auch an diesem 25. Jahrestag des ersten Genozids nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa bleibt die Ermordung von 8.372 bosniakischen Jungen und Männern ein Trauma. Anders als für viele serbische Täter und Mitwisser, die noch heute, ein Vierteljahrhundert nach dem Massenmord, beharrlich schweigen, relativieren und verdrängen. Wird der Völkermord dennoch aufgearbeitet, den die bosnisch-serbische Armee und Polizei unter den Augen der niederländischen Blauhelme begangen haben? Und was hat die internationale Gemeinschaft aus den traumatischen Vorgängen im Juli 1995 gelernt? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum die Südosteuropa-Historikerin Professor Dr. Marie-Janine Kalik von der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Journalist und Autor Dr. Matthias Fink und die Journalistin Eldina Jajarevic, die in Sarajevo lebt und unter anderem für die ARD arbeitet. Frau Jajarevic, Sie waren gerade erst zu Recherchen in Srebrenica. Wie wird die alljährliche Trauerfeier diesmal verlaufen?
Also die Gedenkfeier findet statt, aber da ist nicht so viele Leute dabei sein dürfen, werden diesmal nur 8 Menschen begraben, denn die Familien haben sich nicht für die Bestattung in diesem Jahr entschlossen, weil viele Familienmitglieder wegen Corona-Krise nicht bei der Beerdigung sein dürfen. Viele offizielle Reden finden über Videolinks statt. Also da gibt es eine Feier, aber ja, die sieht nicht so, wie sie eigentlich jetzt ohne Corona aussehen sollte.
Sie sind selbst Bosniakin, haben die jahrelange Belagerung von Sarajevo erlitten. Wie denken die Muslime in Bosnien und Herzegowina heute über das, was vor 25 Jahren in Srebrenica geschehen ist?
Srebrenica bezeichnen viele als Massaker, als Völkermord. Das würde ich auch tun. Aber ich würde das auch als eine Riesenungerechtigkeit bezeichnen. Und so sehen wir das, denn Srebrenica, zum Beispiel am Samstag ist der Trauertag nur in der Föderation Bosnien-Herzegowina, also nur in dem Teil, wo die Bosniaken und Kroaten die Mehrheit sind. In der Republika Srpska dagegen, wo sich Srebrenica befindet und wo die serbischen Politiker das letzte Wort haben, ist ein ganz normaler Tag. An dem Tag berichten die serbischen Medien in Republika Srpska fast überhaupt nicht von der Gedenkfeier, nicht mal von dem Verbrechen also und Genozid. Also das Wort wird überhaupt nicht erwähnt. Also deshalb kann man sagen, dass nur ein Teil des Landes an die Getöteten, an die Opfer an dem Tag denkt.
Matthias Fink, Sie haben auch mit Hilfe von Frau Jajarevic für die Remzma-Stiftung die Vorkommnisse vom Juli 1995 gründlich recherchiert. Akribisch dokumentiert in dem 1000-Seiten-Buch Srebrenica – Chronologie eines Völkermordes. Gibt es eigentlich aus Ihrer Perspektive noch Themen, Umstände, Ereignisse, die noch nicht aufgearbeitet worden sind?
Ja, und da haben auch Frau Jajarevic und ich keine Lösung gefunden. Im Grunde genommen sind es für mich zwei Fragen, die offen sind. Und zwar die eine Frage ist die, welche Rolle hat eigentlich die UN gespielt bei dem Angriff auf Srebrenica? Warum ist Srebrenica nicht geschützt verteidigt worden? Gab es da Deals zwischen den bosnischen Serben und der UN-Truppe in Bosnien? Gab es Hintergrundgespräche? Es gibt viele Verschwörungstheorien dazu, sind hartnäckige Gerüchte. Aber man muss dazu sagen, es ist auch alles möglich. Denn im Jahr vor Srebrenica hat ja in Ruanda der Völkermord an den Tutsi und Hutu stattgefunden. Und da war die UN auch nur Zuschauer. Also warum haben die nicht eingegriffen? Warum ist die NATO nicht zu Hilfe gekommen, die vorher schon Angriffe in Bosnien geflogen hatte und die danach auch quasi mit ihren Luftangriffen dafür gesorgt hat, dass es überhaupt dann zu einer Friedensregelung kam. Das ist für mich die eine offene Frage. Und die andere offene Frage, wie hat sich die Regierung in Sarajevo verhalten? Warum wurde von Seiten der bosniakischen Armee nicht eingegriffen? Warum gab es keine Entlastungsangriffe? Es gab ein großes Armeekorps, das im Nordosten stand von Bosnien und nichts getan hat, keine Angriffsbefehle bekommen hat. Und da gibt es wiederum Gerüchte, dass eben Srebrenica geopfert wurde, um gleichzeitig Sarajevo, die Hauptstadt, haltend beziehungsweise sogar den Belagerungsring um Sarajevo sprengen zu können. Das sind für mich die zwei entschiedenen offenen Fragen, die es noch gibt.
Sie, Herr Fink, haben in Ihrer Studie ja genau dokumentiert, weniger bewertet. Dennoch werden von interessierter Seite immer wieder die Zahlen und Fakten zu dem Massaker von Srebrenica oder dem Völkermord von Srebrenica bezweifelt. Um darauf basieren Schlussfolgerungen über den Verlauf und das Ausmaß des von den internationalen Gerichten ja anerkannten Völkermordes unmöglich zu machen. Wie gehen Sie damit um?
Da habe ich kein Problem damit. Das sind die üblichen Verdächtigen. Es gab mal eine Zeit lang eine Serie von Veröffentlichungen dazu, in denen man versuchte nachzuweisen, dass es überhaupt keine Massenerschießungen gegeben hat, dass gelogen worden sei. Aber ich denke, die Prozesse in Den Haag, die Aussagen dort und vor allem die Dokumente, die dort vorgelegt wurden, die haben genug gezeigt, dass das passiert ist, wie es heute bekannt ist, nämlich, dass über 8000 Menschen ermordet wurden und dass 25.000 Menschen, Frauen, Kinder, alte Leute, vertrieben wurden. Diese Tatsachen stehen fest und da kann niemand dran rütteln.
Frau Kalik, Sie setzen sich seit vielen Jahren mit dem Zerfall Jugoslawiens auseinander und haben zahlreiche Bücher darüber veröffentlicht. Welche Bedeutung hat Srebrenica für die Bosniaken und die Serben?
Na, für die Bosniaken ist es ein doppeltes Trauma. Einmal rein physisch dieses große Verbrechen. Über 8300 Jungen, Männer, alte Leute wurden ganz gezielt aus politischen Gründen systematisch ermordet innerhalb einer einzigen Woche. Das ist natürlicherweise ein großes Trauma. Aber zu diesem Trauma gehört das Versagen der Staatengemeinschaft auch dazu. Die Erfahrung, die sich ja über viele Jahre aufgebaut hat, seit Beginn des Krieges 1992, die dann aber kulminiert in praktisch 1995, dass unter den Augen und in Anwesenheit der Blauhelme dieses große Verbrechen nicht verhindert werden konnte. Also das ist doch ein sehr tiefes Gefühl der Traumatisierung, möchte ich sagen, der doppelten Art. Und dieses Trauma, dieses doppelte Trauma ist heute in die kollektive Identitätspflege der Bosniaken als Gruppe eingegangen. Es ist in gewisser Weise auch ein Gründungsmythos des bosnischen Staates aus bosniakischer Sicht geworden. Also ein Teil der kollektiven Identität, die ganz bewusst gepflegt und ich will auch sagen, nicht überwunden werden soll, nicht wirklich bearbeitet werden soll, sondern an weitere Generationen, nachfolgende Generationen weitergegeben wird. Der Konfliktforscher Vamik Volkan würde in dem Zusammenhang von einem gewählten Trauma sprechen, also ein Trauma, das bewahrt werden soll, weil es die Identität des Kollektivs versinnbildlicht. Und das ist natürlich für die Serben ein Problem, weil es erstens die Serben nicht gibt und die Serben als Kollektiv auch keine Nation sind, die allesamt und jeder einzelne Verantwortung tragen an diesem Ereignis. Viele Serben, besonders die Nationalorientierten, sehen sich hier als Opfer. Erstens als Opfer des Krieges, weil sie durch die Auflösung Jugoslawiens ihren gemeinsamen Staat verloren haben. Ein Drittel aller Serben sind ja zu Minderheiten quasi geworden in den neuen Nationalstaaten. Und durch den Diskurs, diesen Opferdiskurs der Bosniaken, der ja zum Teil auch im Westen gepflegt wird, sehen sie ein politisches Instrument des Westens, um die Serben zu bestrafen und zu erniedrigen.
Was sagen Sie zu den blinden Flecken, die Herr Fink eben angesprochen haben, das Verhalten der Vereinten Nationen, der UN-Truppen, beziehungsweise die UN, die nicht mehr geholfen hat, nachdem die niederländischen Blauhelm-Soldaten um Hilfe gebeten haben, und das Verhalten der Regierung in Sarajevo?
Ich kann vor allem was sagen zum Verhalten der UNO. Und aus meiner Sicht gibt es da keine blinden Flecken mehr, denn wir wissen, dass die bosnisch-serbischen Streitkräfte eine ganze Reihe von niederländischen Blauhelmsoldaten als Geisel gehalten haben und gedroht haben, diese Geiseln zu töten, sollte es zu Luftangriffen kommen. Und daraufhin hat der niederländische Verteidigungsminister persönlich angerufen im UNO-Hauptquartier und gebeten, von Luftangriffen abzusehen. Das war ein Dilemma und eine Zwangslage, in der die niederländische Regierung und die Blauhelme auch selber standen. Dazu kommt, dass das Mandat, mit dem diese Blauhelme ausgestattet waren, nicht darauf ausgelegt war, irgendjemanden zu verteidigen. Da saßen 430 leicht bewaffnete Blauhelmsoldaten in Srebrenica in isolierter Position. Da waren überhaupt nur 150 von denen bewaffnet. Die hatten das Mandat, humanitäre Hilfe auszuliefern und sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Aber die waren nicht für Kampfoperationen ausgestattet und sollten das auch gar nicht aufgrund des Mandates, das sie hatten. Und man kann sich heute schwer in diese Situation reinversetzen. Aber ich denke, aus diesen Umständen, Mandat, fehlende Mittel, politische Zwänge, Geiselnahmen und so, lässt sich das schon erklären, warum sich die UNO so verhalten, wie sie sich verhalten hat, wenngleich wahrscheinlich nicht rechtfertigen. Aber das ist eine andere Debatte.
Mhm. Srebrenica war ja keine Schutzzone, sondern eine Sicherheitszone. Das ist ein Riesenunterschied. Es war nie Auftrag der Blauhelm-Soldaten, die Bewohner in dieser Zone zu schützen. Das ist zu eins. Zu zwei hat Frau Kalik völlig recht. Die bosnische Serbenarmee, die hatten UNO-Soldaten als Geiseln genommen. Aber da traf sich der Oberkommandierende der UNO-Truppen im ehemaligen Jugoslawien mit dem Oberkommandierenden der französische General Janvier mit dem bosnisch-serbischen Heerführer Ratko Mladic an der Drina und haben dort miteinander beraten. Und aus diesen Gesprächen kommen diese Gerüchte, dass die zwei sich geeinigt hätten: Leute, wir bombardieren nicht, und die anderen, gut, wir lassen eure Leute frei. Dass also die bosnischen Serben davon ausgehen konnten, dass sie nicht angegriffen werden, wenn sie angreifen.
Wir möchten in dieser Sendung darüber sprechen, wie mit dem schweren Erbe von Srebrenica zu verfahren ist. Wie kann und muss aufgearbeitet werden? Wie kann ein friedliches Zusammenleben der Menschen in Bosnien und Herzegowina überhaupt ermöglicht werden? Doch zuvor möchte ich mit Ihnen noch einmal ganz kurz die Geschichte des Völkermordes mit Ihrer Hilfe skizzieren, Herr Fink. Wie sah das militärische Szenario vor dem Juli 1995 aus? Warum eskalierte die Situation in Srebrenica in dieser Weise?
Also heute am 8. Juli vor 25 Jahren war dies der dritte Tag der serbisch-bosnischen Offensive gegen die Sicherheitszone Srebrenica. Die war umgeben von 14 Beobachtungsposten der UN-Truppe, und die Serben rückten vor, Stück für Stück in Richtung der Stadt. Man muss das mal kurz geografisch erklären. Srebrenica liegt in einem ganz engen Talkessel. Zu drei Seiten steigen Berge mehrere hundert Meter hoch. Es gibt einen Zugang von Süden und einen Zugang von Norden. Und vom Zugang von Süden her rückten die bosnisch-serbischen Truppen vor. Es musste eine Entscheidung her. Alle Beteiligten waren mehr oder weniger kriegsmüde. Das war die Ausgangssituation. Es hat dann 5 Tage gedauert, bis zum 11., am kommenden Samstag vor 25 Jahren, bis die Stadt schließlich von bosnisch-serbischen Truppen selber eingenommen wurde. Serben haben das sehr klug gemacht, Stück für Stück, immer wieder gewartet, kommt was, passiert was, gibt es Angriffe gegen uns. Und sie haben gemerkt, es kommt nichts. Und dann sind sie am nächsten Tag wieder ein Stück weiter, bis sie am Schluss die Stadt hatten. Die Menschen waren geflohen, 25.000 Menschen unter den Schutz der UN-Truppe, die 7 Kilometer außerhalb ihr Hauptquartier hatte. Und die Männer und die männlichen Jugendlichen, 15.000 Menschen ungefähr, hatten sich zu Fuß auf den Fluchtweg in Richtung Regierungsterritorium gemacht, der über die Berge geführt hat.
Frau Jaschewicz, 60.000 Menschen flohen nach Srebrenica in der Zeit davor, weil die Vereinten Nationen diesen Ort zu einer, ja, nicht Schutzzone erklärt haben, sondern, wie hatten Sie das nochmal genannt, Herr Fink?
Sicherheitszone.
Eine Sicherheitszone.
Safe Area.
Ja.
Mhm.
Wie haben die vielen Menschen, Frau Jaschewicz, dort gelebt?
Ich kann eigentlich mehr sagen, wie man in Sarajevo gelebt hat. Und Sarajevo war die Hauptstadt Bosniens. Und wir hatten eine Luftbrücke und wir hatten sehr viele Journalisten hier, die über die Lage von Sarajevo berichtet haben. Und es war ganz, ganz schlimm. Es gab nicht ausreichend Essen. Die Krankenhäuser waren voll mit Patienten. Aber es gab nicht genug medizinisches Material. Es wurde fast jeden Tag geschossen, mehr oder weniger. Wir hatten keinen Strom, kein Wasser. Also ungefähr so. Und in Srebrenica war es zigmal schlimmer, denn dort gab es keine Journalisten. Niemand konnte aus Srebrenica berichten. Dort gab es, sagen wir so, dreimal mehr Bevölkerung als vor dem Krieg. Wenn ich sage, dass es zigmal schlimmer war, dann muss es ein Horror gewesen sein. Und dann kam diese Erklärung, Srebrenica zu einer Sicherheitszone zu erklären. Also das war der Beschluss vom UNO-Sicherheitsrat. Dann die wenigen Waffen, die die bosnischen Soldaten hatten, mussten der UNO gegeben werden. Das haben auch die Menschen gemacht, aber das hat sie auch nicht gerettet. Dort ist vieles schief gegangen, also nicht nur von der UNO-Seite, sondern auch von der bosnischen Seite, die eigentlich nicht viel für Srebrenica politisch gekämpft hat.
Frau Kalik, der Zerfall Jugoslawiens war ja längst im Gang. Kroatien und Slowenien hatten sich bereits abgespalten. In Bosnien und Herzegowina kämpften Kroaten, Bosniaken und Serben gegeneinander. Die amerikanische Regierung wollte wohl den serbischen Einfluss zurückdrängen. Mit welchem Ziel eigentlich und vor allen Dingen mit welchen Folgen?
Das Ziel war, Bosnien-Herzegowina als Staat zu erhalten. Das war auch das erklärte Kriegsziel der bosniakischen Führung. Die Lage war zu diesem Zeitpunkt ja eine andere, nämlich Bosniaken und kroatische Streitkräfte haben ungefähr die Hälfte des bosnisch-herzegowinischen Staatsgebietes kontrolliert und die bosnischen Serben ungefähr die andere Hälfte. Und in dieser Situation versuchte die Staatengemeinschaft, die Kontaktgruppe, einen Friedensplan auszuarbeiten, eine Art Kompromiss, die das Unmögliche möglich machen sollte, nämlich die im Prinzip unvereinbaren Ziele der drei Kriegsparteien unter einen Hut zu bringen. Und das war fatal für Srebrenica und die anderen Sicherheitszonen. Die befanden sich nämlich im Sommer 1995 in jenem Teil, der der Serbischen Republik zufallen sollte. Die Friedensmacher wollten aber, dass diese Enklaven, wo die UNO saß, nach ihren Friedensplänen künftig dieser bosniakischen, kroatischen Föderation zufallen sollten. Und daraus machten die bosnischen Serben dann ein Kriegsziel, nämlich genau das zu verhindern, dass inmitten ihres künftigen Teilstaates oder vielleicht sogar unabhängigen Staates noch solche bosniakischen Enklaven übrig bleiben würden.
Einen solchen Massenmord mit über 8.000 Toten, 25.000 Geflohenen, mit Exekutionen, Folterungen, Vergewaltigungen, der muss ja Gründe haben. Die Serben verweisen auf Übergriffe der Bosniaken. Angeblich 1.200 Tote in der Region. Herr Fink, was ist denn an dieser Behauptung dran?
Also als Ratko Mladic die Stadtmitte von Srebrenica am 11. Juli erreicht hat, hat er eine Fernseherklärung abgegeben, in der er sagte, es sei jetzt die Zeit gekommen, Rache an den Türken zu nehmen. Als Türken waren natürlich die Bosniaken gemeint, aber er sagte nie, er wolle Rache nehmen für diese 1200 zum Teil bestialisch ermordeten bosnischen Serben aus der Umgebung von Srebrenica, sondern für den Aufstand der Dahias. Das könnte Ihnen jetzt sicher die Frau Kalik viel besser erklären, was der Aufstand der Dahias war. Ich weiß nur, dass der 1804 stattgefunden hatte, der Aufstand der Serben in Serbien gegen die türkische Besatzungsgruppe, die sogenannten Dahias. Ist das richtig, Frau Kalik?
Also historisch ist es ungefähr richtig, aber es hat natürlich überhaupt nichts mit der Situation 1995 zu tun. Mhm. Das sind alles metaphorische Worthülsen, die bestimmte strategische und politische Kalküle verschleiern sollen, die Menschen mobilisieren, bestimmte historische Ereignisse aufrufen, um bestimmte Ziele und dann eben auch Vorgehensweisen zu rechtfertigen.
Ich habe das nur erwähnt, Frau Kalik, weil eben der Ratko Mladic nicht über diese 1200 ermordeten Menschen aus der Umgebung Srebrenicas gesprochen hat, sondern er erwähnt diesen Aufstand. Diese 1200 Menschen, die vor allem in dem Jahr 92 und 93 quasi eine Art Guerillakrieg zum Opfer fielen, den die bosniakischen Milizen aus Srebrenica zur Versorgung ihrer Bevölkerung geführt haben. Die spielen für die örtlichen bosnischen Serben eine ganz, ganz große Rolle, weil natürlich das sind Angehörige von ihnen, das sind Nachbarn etc. Und die, ich habe es schon mal erwähnt, unter zum Teil fürchterlichen Umständen umgebracht wurden. Und die fallen in diesen Aufrechnungen auch immer unter den Tisch, was nicht ganz gerecht ist.
Der Nationalismus als Treibmittel für den Genozid, Frau Jascharewitsch, gilt das auch für die Religion? Hatte das Ganze was Antimuslimisches aus Ihrer Sicht?
Die Angriffe auf Srebrenica waren antimuslimisch, also das ist nicht zu bestreiten. Jetzt wird das alles bestätigt durch diese antimuslimische Richtung in der Weltpolitik. Man kann sagen, dass der bosnische Krieg, also vor allem der Krieg der bosnisch-serbischen Soldaten gegen die damalige Regierungskräfte vor allem antimuslimisch war.
Der Oberbefehlshaber Karadzic hat ja die berühmt-berüchtigte ethnische Säuberung angeordnet, Frau Kalik. General Mladic hat sie vollzogen. Das klingt ja eher wie so ein eiskalter Plan. Und die Gründe, die genannt wurden, die wir eben diskutiert haben, sind die nur Vorwand oder ist das ein Mischmasch?
Das eigentliche Problem bestand in der seit dem 19. Jahrhundert umstrittenen Frage, wem gehört Bosnien? Ist es das Land der Serben, ist es das Land der Muslime bzw. Bosniaken oder wem gehört es sonst? Die Kommunisten hatten ja entschieden, dass Bosnien-Herzegowina zugleich das Land der Bosniaken und der Serben und der Kroaten ist, also ein multiethnisches Zusammenleben dort propagiert. Und als der Kommunismus zerbrach und Jugoslawien kam die Frage auf, wem gehört dieser Staat? Und das schlägt in gewisser Weise dann doch nochmal die Brücke zu Herrn Fink und dem Zitat von Mladic und den Türken im 19. Jahrhundert. Das Argument ist, dass Bosnien eben serbisches Land ist und nicht von den, in Anführungszeichen, Türken oder Muslimen regiert werden soll. Und dahinter steht die Idee, dass alle Serben in einem einzigen serbischen Nationalstaat zusammenleben sollten und dass dieser Staat möglichst ethnisch homogen, sprich in ihrer Diktion ethnisch rein sein sollte. Und das erklärt diese massiven ethnischen, in Anführungszeichen, Säuberungen, also Massenvertreibungen und Massenverbrechen, um dieses Ziel zu erreichen. Und es ist klar, in einem Land, in dem verschiedene Völker sehr eng miteinander zusammenleben, muss die Gewalt groß sein, um so viele Menschen, fast die Hälfte der bosnischen Bevölkerung wurde ja vertrieben in diesem Krieg, so viele Menschen in Bewegung zu setzen. Es gab in Bosnien-Herzegowina keine einzige Gemeinde, in der nur ein Volk gelebt hat, sondern es waren immer mindestens zwei oder sogar noch mehr. Also die ethnischen Säuberungen, in Anführungszeichen, waren ein Instrument, um diesen serbischen Nationalstaat in die Praxis umzusetzen. Und das ging eben nur auf militärischem Weg, weil freiwillig hätten die Bosniaken ihre Heimat nicht verlassen.
Die ethnischen Säuberungen, damit begann ja dieser Krieg im April 92. Und er begann vor allem dort, wo Srebrenica liegt, im Tal der Drina, das Stadt für Stadt, an die bosnischen Serben fielen, beziehungsweise von deren Milizen übernommen wurden und die bosniakische Zivilbevölkerung vertrieben wurde. Man muss sich immer vor Augen halten, bis auf eine Stadt, Bijeljina, alle anderen größeren Städte in dieser Region hatten eine bosniakisch, sprich muslimische Mehrheit. Srebrenica hatte laut der Volkszählung von 1991 eine 75-prozentige bosniakische Bevölkerungsmehrheit im Bezirk. In der Stadt waren es immerhin auch noch über 60% in der Bezirksstadt selber. Das heißt also, was die bosnischen Serben, das bosnisch-serbische Parlament im Mai 1992 beschlossen hatte, nämlich ein Gebiet unter die eigene Kontrolle zu bringen, bei dem die anderen Volksgruppen nicht mehr leben sollten. Das haben sie fast wörtlich so beschlossen. Und die Drina als Grenze zur Republik Serbien sollte als Grenze fallen, nicht mehr gelten. Wenn man das durchsetzen will, dann muss man die Bevölkerung vertreiben und wenn sie nicht gehen will, muss man sie umbringen. So einfach ist das und so brutal ist das. Und genau so ist dieser Krieg nicht nur in diesem Gebiet in Ostbosnien geführt worden, sondern auch in allen anderen Teilen von Bosnien.
Sie hören ein SWR2-Forum mit dem Thema 25 Jahre nach Srebrenica, der verleugnete Völkermord, mit der Südosteuropa-Historikerin Marie-Janine Kalik, dem Autor Matthias Fink und der Journalistin Eldina Jajarevic. In Potocari steht die ehemalige Batteriefabrik, in der die niederländischen UN-Blauhelme stationiert waren. Sie beheimatet heute das Srebrenica Memorial. Eine Ausstellung in dem Gebäude erinnert an den Massenmord. Wer beteiligt sich eigentlich noch vor Ort an der Aufarbeitung des Genozids?
Nur die Bosniaken, also privat, dass die Menschen privat für die Aufarbeitung kämpfen, indem zum Beispiel sie mit den Medien sprechen, Bücher veröffentlichen und so weiter. Und diese Gedenkstätte, in der es Ausstellungen gibt, die haben jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Bericht über die Völkermordleugnung veröffentlicht. Momentan findet dort auch eine Ausstellung statt, aber leider, so hat meine Recherche gezeigt, gibt es keine einheitliche Kampagne, die gegen Völkermordleugnung kämpft, sondern es gibt, so wie schon gesagt, Einzelpersonen, die dagegen kämpfen. Also ich glaube, dass für die Aufarbeitung der Geschichte bräuchten wir ein Gesetz gegen die Völkermordleugnung, das wir leider nicht haben. So ist es ganz normal, dass der Präsident von Republika Srpska oder hochpositionierte bosnisch-serbische Politiker einfach sagen, das war kein Völkermord, das war zwar ein großes Verbrechen, aber kein Völkermord. Und das sagen sie trotz so vieler forensischen Beweisen, trotz so vieler Urteile in Den Haag. Also es ist schwierig, dagegen zu kämpfen, wenn eine Hälfte des Landes von den Nationalisten regiert wird, von denen viele an diesem Verbrechen teilgenommen haben.
Wie sieht es denn dann in den Schulen aus? Was lernen die Kinder? Haben die unterschiedlichen Geschichtsunterricht?
Ja, das Schulsystem wird nicht auf der Bundesebene, auf der staatlichen Ebene geregelt, sondern auf der sogenannten Entitätsebene. Das heißt, Republika Srpska hat Schulbücher, die sich von den Schulbüchern in dem anderen Landesteil unterscheiden. Wir haben auch die sogenannten nationalen Fächer wie Sprache, Geschichte und Erdkunde. Und in den Schulen lernen die Kinder entweder nichts von dem letzten Krieg oder lernen falsch. Zum Beispiel war Präsident von Republika Srpska, jetzt der serbische Vertreter im Staatspräsidium, Milorad Dodik, hat einmal gesagt, die serbischen Kinder werden nie in den Schulen von dem Völkermord in Srebrenica lernen.
Das heißt, es gibt keinerlei Bemühungen auf serbischer Seite jenseits des Staates, an der Aufarbeitung mitzuarbeiten?
Also ihre Aufarbeitung ist Leugnung. So arbeiten sie. Sie sagen, das ist nicht passiert. Wie schon gesagt, es war ein Verbrechen, ein großes Verbrechen, tut uns leid, aber es war kein Völkermord. Die Serben sind kein Genozidvolk. Die Bosniaken übertreiben die Zahlen. Das ist eine Weltverschwörung gegen die Serben. Die Serben waren und sind noch immer ein heldenhaftes Volk und so läuft das. Und das wird durch die Medien unterstützt. Wie schon gesagt, also wenn Sie am 11. Juli die Zeitungen in Republika Srpska öffnen, dann finden Sie vielleicht auf der dritten Seite eine kurze Nachricht. Heute findet die Gedenkfeier für in Srebrenica statt. Und das war's.
Ja, ich wollte auch noch darauf hinweisen, dass diese Trennung ja auch in der Föderation stattfindet. Auch die bosnischen Kroaten haben ihre eigenen Schulen und die Bosniaken haben ihre eigenen Schulen. Das heißt, dass die drei großen Volksgruppen ihre Kinder jeweils im eigenen Sinne erziehen. Und daraus kann im Grunde genommen nichts sehr Gutes entstehen. Die bosnischen Serben haben auch mal eine Staatskommission gehabt, die diese Vorgänge um Srebrenica untersucht hat. Das war Ende der 90er Jahre und die sind damals zu dem Schluss gekommen, da war gar nichts.
Es gab einen Bericht 2004 in der Serbischen Republik, die die Ereignisse bestätigt hat, wenngleich nicht als Genozid qualifiziert hat. Das Traurige ist, dass dieser Bericht durch die Regierung der Serbenrepublik jetzt kürzlich zurückgezogen wurde. Also, dass dieser Prozess der Anerkennung gewissermaßen zurückgedreht wurde. Ich würde aber gerne noch was sagen zu der ganzen Frage Aufarbeitung, weil gerade so ein bisschen der Eindruck entstanden ist, als würden sich damit nur wenige Nichtregierungsorganisationen bosniakischer Seite beschäftigen. Das ist so nicht richtig, denn die Aufarbeitung ist ein großes Thema der internationalen Gemeinschaft. Denken wir nur an das internationale Tribunal in Den Haag, ohne dessen Arbeit bis heute viele Fakten gar nicht geklärt wären. Denken wir an die vielen Forensiker aus dem Ausland, unter anderem auch aus Deutschland, die noch Jahrzehnte nach dem Ereignis nach menschlichen Überresten suchen und die mit DNA-Analysen zusammensetzen. Denken wir an die vielen auch Geberländer, die es möglich gemacht haben, dass es diese Gedenkstätte in Potočari überhaupt gibt. Also ich würde sagen, dass es international eine große Unterstützung und einen großen Wunsch gibt, diese Ereignisse aufzuarbeiten, aber auch von politischer Seite vor Ort eben nicht. Und da würde ich der Führung der Bosnischen Serbenrepublik einen großen Anteil zuweisen wollen, aber einen gewissen Anteil eben auch der Führungen der anderen. Weil wenn man immer nur seit 25 Jahren predigt, dass das eigene Kollektiv immer nur Opfer waren und die anderen immer nur Täter, kommt man in dem Prozess der Normalisierung und Versöhnung sicherlich nicht voran.
Nun gibt es auch noch eine Initiative in Srebrenica allen Ernstes, die dem Literatur-Nobelpreisträger und Srebrenica-Leugner oder Relativierer Peter Handke ein Denkmal setzen will. Frau Jascharewitsch, wie kommt das denn an?
Interessant ist es, dass Handke nicht so berühmt war hier auf unserem Sprachgebiet. Also ich kannte ihn, weil ich Germanistin bin, aber so berühmt war er nicht, aber er ist berühmt jetzt durch diesen Nobelpreis geworden, vor allem durch die Völkermordleugnung. Und diese Nobelpreisverleihung an Handke wurde von den Serben unterstützt und von Bosniaken und vielen Kroaten als sehr, sehr strittig und ungerecht empfunden. Und eigentlich waren wir wieder, also wir, ich meine die Völker auf dem Balkan, nur pro oder contra. Man hat nicht so viel über Handke selber diskutiert, sondern schon wieder über Srebrenica. Mhm. Denn wenn man über Srebrenica spricht, wird das oft als antiserbisch angenommen. Unter den Bosniaken wird dieser Opfermythos gepflegt. Und niemand spricht, so sehe ich das, nicht nur bei Handke, über ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das war Srebrenica, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und in dem Fall waren das Bosniaken. Und das finde ich problematisch an der ganzen Srebrenica-Diskussion, dass man im 21. Jahrhundert von bosniakischen Opfern und, was weiß ich, serbischen Tätern spricht und nicht von den Tätern und menschlichen Opfern.
Frau Jascharevic und ich, wir haben mal eine Kommission begleitet in den Bergen bei Srebrenica, die nach Skelettteilen gesucht hat in diesen Bergen. Da waren wir einen Tag lang mal mit unterwegs. Das war eine gemischte Kommission. Da waren bosnische Serben und Bosniaken dabei, Staatsanwälte, Polizisten etc. Das ist ein sehr heftiges Gelände, was man da durchstreifen muss. Und man findet auch immer wieder Knochen, ganze Skelette, Skelettteile. Und da gab es eine Mittagspause. Und in dieser Mittagspause haben Frau Jascharevic und ich uns ein bisschen zu den bosnischen Serben gesetzt. Und dann haben wir beide einen Vortrag bekommen von dem quasi Leiter der bosnisch-serbischen Gruppe, dass wir hier, was das doch für eine Schweinerei, hat er nicht gesagt, aber eigentlich für ein Skandal wäre, dass ich als Ausländer dahin komme und mitsuche oder das begleite, nach bosniakischen Opfern zu suchen. Und niemand kümmert sich um die 1200, 1300 ermordeten bosnischen Serben aus diesem Gebiet. Und das ist so für mich ganz typisch. Man kann im Grunde genommen überhaupt nicht drüber reden, was die Frau Kallik vorher gesagt hat. Jede Seite hält ihre Opfer vor und wird damit selbst zum Opfer und die anderen sind immer die Aggressoren und die Täter. Und dadurch ist ein Gespräch, ein Austausch praktisch völlig unmöglich.
Wenn Wunden offen bleiben sollen, was bringt dann Aufklärung und die deutliche Benennung von Vorkommnissen, also dem Wunsch der Wahrheit näher zu kommen, Frau Kallik? Kann es da überhaupt zu einer Aussöhnung, zu einer Verständigung, ja eigentlich nur zum friedlichen Zusammenleben kommen?
Ja, das auf jeden Fall. Das zeigt ja auch die Geschichte, dass es oft schon glücklicherweise so war, dass auch nach den furchtbarsten Ereignissen, siehe Zweiter Weltkrieg, ein Neuanfang wieder möglich war. Aber dafür sind natürlich verschiedene Voraussetzungen nötig. Die erste Voraussetzung ist, gerade das, was Sie gesagt haben, die Fakten erstmal festzustellen. Ich denke, dass die Fakten im Moment feststehen und da gibt es nichts mehr zu leugnen, auch dank der Arbeit des Tribunals und der Forensiker und so weiter. Also das entzieht natürlich der Leugnung den Boden. Es gehört aber auch der politische Wille dazu, eine Normalität überhaupt zu wollen und anzuerkennen, dass es eben keine Kollektivschuld gibt, dass nicht alle Serben schuld waren, sondern dass man Schuld auch individuell lokalisieren kann. Es gibt bestimmte Haupttäter, es gibt Mitläufer, aber es gibt eben auch viele Menschen in Serbien und in Bosnien serbischer Nationalität, die mit diesen Verbrechen nichts zu tun haben und auch nicht kollektiv dafür verantwortlich gemacht werden können. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, auch auf kroatischer Seite und bosniakischer Seite gab es Täter, denen man konkrete Untaten zuordnen kann. Und nur wenn man Schuld individualisiert und auch bereit dazu ist, dann kann diese ewige Spirale aus kollektiven Schuldvorwürfen nach dem Motto die Serben, die Bosniaken und so weiter dauerdurchbrochen werden. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es im Moment eine politische Frage ist, warum dieser Normalisierungsprozess nicht vorankommt, weil sich in diesem Dayton Bosnien die politischen Führungen, die auf allen drei Seiten nationalistisch denken und handeln, eingerichtet haben in der Situation, diese Spaltung aufrechtzuerhalten und alles zu tun, damit Bosnien als Staat nicht zusammenwächst. Und die Versöhnungsfrage oder Normalisierungs- oder Aufarbeitungsfrage ist da ein zentraler Punkt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, bis hin zu den Schulbüchern, davon haben wir gesprochen, dass jedes Volk seine eigene Wahrheit hat, an die nächste Generation weitergibt, um eben eines zu verhindern, dass Bosnien je wieder als ein multiethnischer Staat zusammenwächst.
Der Friedensvertrag von Dayton hat ein Staatsgebilde geschaffen, das im Grunde genommen nicht funktionieren kann. Meine Behauptung ist immer, Dayton hat diesen Krieg beendet, aber hat nie Frieden geschaffen. Was meiner Ansicht nach wirklich wichtig wäre für dieses Land Bosnien-Herzegowina mit allen seinen einzelnen Kantonen und Städten und Dörfern, das wäre zunächst mal eine soziale Entwicklung, dass die Menschen Arbeit bekommen, dass sie eine Perspektive bekommen, für die sie arbeiten können, dass sie leben können, dass sie nicht in dieser Armut versunken bleiben und deshalb immer nur über die alten Zeiten reden, sondern sich nach vorne orientieren. Das Problem ist ja, dass ganz, ganz viele jüngere und junge Menschen aus diesem Land weggegangen sind, die diese Entwicklung tragen könnten, dass eine bestimmte herrschende Elite zurückgeblieben ist, die sich untereinander gegenseitig die Posten zuschiebt und sich die Taschen mit internationalen Hilfsgeldern vollstopft, während die breite Masse der Bevölkerung wirklich arm ist. Und solange dieser Zustand so anhält, wird sich meiner Ansicht nach an diesem Gefühl in Bosnien und der gegenseitigen Abneigung, um nicht von Hass zu sprechen, überhaupt nichts ändern.
Frau Jaszarewicz, hat Bosnien und Herzegowina, dieser Staat, eine Chance?
Mir wird immer wieder diese Frage gestellt. Ich antworte immer mit Ja, weil ich einfach nicht anders kann. Ich bin in einer multiethnischen Gesellschaft geboren, groß geworden und ich habe noch immer einen multiethnischen Freundenkreis um mich herum. Und das funktioniert. Warum soll ich jetzt glauben, dass das nicht funktionieren wird? Und besonders jetzt in dieser globalen Welt, wo die Grenzen zwischen den Staaten verwischt werden, wäre es wirklich unlogisch zu sagen, dass das Zusammenleben keine Chancen hat. Natürlich, also wir haben schon darüber diskutiert, also was dieser Nationalismus aus den Menschen macht, dass sie nicht wollen, dass wir Individuen sind, sondern nur Teile eines Kollektivs. Denn nur so können sie für uns entscheiden. Das hindert uns und das ist sehr, sehr schwierig, jetzt aus diesen Fesseln des Nationalismus frei zu werden. Es ist schwierig, wir schaffen das leider nicht, aber ich bin sicher, dass wir das schaffen müssen und schaffen werden.
Ein optimistischer Ausblick aus Bosnien. Frau Kalik, können wir diesen Blick oder diesen Optimismus über dieses doch geprüfte Land, das kann man ja wohl mindestens sagen, auch auf die Weltgemeinschaft übertragen? Was haben wir denn gelernt aus dem Versagen der Vereinten Nationen in Srebrenica? Was haben wir gelernt im Völkerrecht beispielsweise, was das Thema Völkermord angeht nach dem Zweiten Weltkrieg?
Es wurde versucht, viele Lehren zu ziehen und einigen wurden in die Tat umgesetzt. Trotzdem bleibt es immer bis heute eine große Kluft zwischen dem, was man sozusagen in die Lehrbücher schreibt und dem, was dann politisch tatsächlich passiert. Also eine wichtige Lehre war ja, dass es eine internationale Strafgerichtsbarkeit geben muss. Aus den Ad-hoc-Tribunalen für Jugoslawien und für Ruanda ist ein ständiger Gerichtshof geworden. Das ist eine wichtige völkerrechtliche Neuerung, deren Bedeutung man, glaube ich, gar nicht hoch genug schätzen kann, die aber, wie wir wissen, von wichtigen Staaten dieser Welt, allen voran der USA, geleugnet und bekämpft wird. Das Völkerrecht hat aus den Ereignissen, nicht zuletzt von Srebrenica, das Prinzip der Schutzverantwortung abgeleitet. Dieses Prinzip der Schutzverantwortung sagt heute auf Völkerrechtsebene, dass wenn ein Staat nicht in der Lage ist, seine Bevölkerung vor massiven Menschenrechtsverletzungen zu schützen, dass dann die Staatengemeinschaft gefragt ist und berechtigt ist, dort einzugreifen, um das zu verhindern. Das ist eine ebenfalls, würde ich sagen, substanzielle Weiterentwicklung des Völkerrechts. Das erste Mal, als dieses Prinzip angewandt wurde, war das in Libyen. Wir wissen, was heute aus Libyen geworden ist, ein gescheiterter Staat. Wir sehen, was in Syrien los ist, wo viele Akteure von außen ihre Interessen gegeneinander ausspielen und Stellvertreter Kriege der schlimmsten Art ausfechten. Also ich will damit sagen, man kann viele wichtige Lehren ziehen, aber diese Lehren dann noch umzusetzen, ist eine andere Sache und dafür ist politischer Wille gefragt und dafür wäre eben auch nötig, dass bestimmte nationale, eigennützige Interessen hintangestellt werden.
Das war ein SWR2-Forum mit dem Thema 25 Jahre nach Srebrenica, der verleugnete Völkermord. Es diskutierten die Südosteuropa-Historikerin Prof. Dr. Marie-Janine Kalik von der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Journalist und Autor Dr. Matthias Fink und die Journalistin Eldina Jaszarewicz. Moderation Klaus Heinrich.